Radio Paradiso mit Natürlich Gesund. Mein Name ist Julia Nogli und mein Gast im Studio ist heute Professor Dr. Johannes Albis. Er leitet als Chefarzt die Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie am Immanuel-Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg. Er ist Facharzt für Chirurgie, Thoraxchirurgie, Gefäßchirurgie und Herzchirurgie. Ich grüße Sie.
Guten Abend, Frau Nogli.
Ja, wir sprechen heute also natürlich auch über Herz- und Gefäßchirurgie. Welche Erkrankungen oder Störungen am Herzen oder der Gefäße drumherum gibt es denn besonders häufig?
Wir sehen am allerhäufigsten Erkrankungen der Herzkranzgefäße, also Verengungen der Herzkranzgefäße als Folge von Verkalkungen. Und wir sehen sehr häufig Klappenerkrankungen und dort überwiegend Erkrankungen der Hauptschlagaderklappe, gefolgt von Erkrankungen der Klappe zwischen dem linken Vorhof und dem linken Ventrikel, also der linken Herzkammer. Das sind unsere Hauptbeschäftigungsfelder. Und dann erst folgen die anderen Klappen des Herzens. Und danach folgt aber auch schon die Erkrankung der herznahen Hauptschlagader.
Und warum? Was passiert da? Also kann man jetzt sicher nicht verallgemeinern, aber was sind so die Hauptursachen?
Für die Erkrankungen der Herzkranzgefäße, wir nennen das koronare Herzkrankheit, gibt es Risikofaktoren, die die Entstehung von Verkalkungen bedingen und diese Verkalkungen führen dann zu Verengungen. Wenn die Verengung mehr als 50% des Lumens, also des Durchmessers des Gefäßes ausmacht, dann ist die Sauerstoffversorgung des Herzmuskels nicht mehr ausreichend gewährleistet. Und die Risikofaktoren für diese Erkrankung, also Verkalkungen der Herzkranzgefäße, sind auch Risikofaktoren für die Verkalkungen aller Blutgefäße. Und da gehört dazu der Bluthochdruck, der von ganz vielen Menschen über Jahre nicht erkannt wird. Die laufen mit furchtbar hohen Blutdrucken rum und wissen es gar nicht, ja, und haben sich nicht mal beim Hausarzt mal den Blutdruck messen lassen. Das zweite ist die Zuckerkrankheit, der Diabetes mellitus, auch ein ganz gefährlicher Risikofaktor für die Entstehung dieser Erkrankung. Das dritte ist die Fehlernährung mit Übergewicht, und zwar mit deutlichem Übergewicht. Ein bisschen moppelig macht nichts. Das ist tatsächlich so. Also ein leicht zu hohes Körpergewicht ist ungefährlich für den Menschen, aber richtig dick sein. Wir sprechen dann von Adipositas per magna. Das ist gefährlich, das ist ein Risikofaktor. Und dazu kommen dann natürlich noch bestimmte angeborene Neigungen, so eine Störung zu entwickeln. Aber ich denke, als Hauptproblem müssen wir den unerkannten Bluthochdruck über Jahre, die Zuckerkrankheit, ja, und die Fettleibigkeit ansehen. Und das sind ja alles Dinge, die wir positiv beeinflussen können, wenn wir es denn nur rechtzeitig täten.
Da wollen wir gerne später noch mehr drüber hören, wie man im Vorfeld solche Herzerkrankungen vermeiden kann. Wie dann aber im Fall des Falles die moderne Gefäß- und Herzchirurgie helfen kann, dazu gleich mehr. Hier in Natürlich Gesund bei Radio Paradiso. Radio Paradiso mit Natürlich Gesund. Mein Name ist Julia Nogli und mein Gast ist heute Professor Dr. Johannes Albis, Chefarzt der Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie am Immanuel-Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg. Es geht um moderne Gefäß- und Herzchirurgie. Häufig gibt es ja Verengungen der Herzkranzgefäße, haben Sie uns gesagt, Klappenerkrankungen, Verkalkungen in diesem Bereich. Wie können Sie erstmal diagnostizieren? Sehen Sie genau, wie viel da noch durch die Gefäße fließt und wo etwas verstopft ist?
Ja, das machen unsere kardiologischen Partner, die das jeden Tag häufig machen müssen, weil die Erkrankung eben halt eine Volkskrankheit ist und viele hunderttausend Mal im Jahr von den Kardiologen mit geeigneten Maßnahmen diagnostiziert wird. Was tun die Kardiologen? Sie machen zunächst mal eine EKG-Untersuchung und machen, wenn der Patient angibt, dass er Beschwerden bei Belastung hat, dann machen Sie eine EKG-Untersuchung unter Belastungsbedingungen. Der Patient setzt sich zum Beispiel auf so ein Fahrrad, so ein Ergometer und tritt eine Weile. Und dann sieht man, wenn es zu einer Sauerstoffunterversorgung des Herzens unter Belastung kommt, sieht man dann im EKG erste Zeichen dafür. Und wenn man die sieht, dann kann man weitere Diagnostik machen. Ein sehr elegantes Verfahren, um zu sehen, ob der Herzmuskel schon gelitten hat, ist die Ultraschalluntersuchung des Herzens, die Echokardiographie. Aber ein beweisendes Verfahren ist die sogenannte Angiographie, also die kathetergestützte Darstellung der Herzkranzgefäße mit Kontrastmittel.
Mhm. Und da kann man genau sehen, wo fließt noch was, wo nicht. Und was kann man dann tun? Wie kann man diese Gefäße wieder öffnen oder von diesen Ablagerungen befreien oder Ersatz schaffen? Sie haben ja da wahrscheinlich verschiedene Methoden.
Also was man leider nicht kann, ist irgendein Medikament nehmen. Ja, der Klempner kann rohrfrei verordnen. Wir können das nicht. Also der Kalk in den Kranzgefäßen geht nicht von selber wieder weg und auch nicht durch eine Lebensführung von selber wieder weg. Ist er erstmal da, der Kalk, dann ist er da auch und dann wächst er weiter. Man kann es zwar aufhalten, aber man kann es nicht zum Verschwinden bringen. Also was macht der Kardiologe? Der Kardiologe ist ja im übertragenen Sinne ein Tunnelbohrer. Mhm. Er hat einen Tunnel, das ist das Herzkranzgefäß, und dieser Tunnel ist an einer Stelle verengt. Also muss er mit einem Draht über diese Verengung hinweg und über diesen Draht als Schiene schiebt er dann einen Katheter, auf dem ein zusammengefalteter kleiner Maschendrahtplatzhalter sitzt. Mhm. Und auf diesem Katheter ist auch ein zusammengefalteter Ballon. Auf diesem sitzt der Maschendrahtkatheter. Und dann sieht er unter der Durchleuchtung, an welcher Stelle er sich befindet. Und dann bläst er den Ballon auf. Von außen geht das alles. Und der Maschendraht entfaltet sich und drückt den verengenden Kalk an die Seite. Und wir haben sozusagen wieder ein freies Tunnelstück geschaffen. Mhm. Das ist die sogenannte PTCA, mit der diese sogenannten Stents, das sind diese kleinen Platzhalter,
so heißt es dann
eingesetzt
im Volksmund sozusagen, ja. Und das Gefäß macht das mit, ja, diese Ausdehnung dann.
Unwillig zwar, aber das Gefäß macht es mit und in sehr, sehr vielen Fällen gelingt das auch sehr schön. Mhm. Und die Stents haben sich auch dergestalt weiterentwickelt, dass sie mittlerweile eine Beschichtung aufweisen, spezielle medikamentöse Beschichtung, die dazu führt, dass die Reaktion der Gefäßinnenhaut auf dieses Fremdmaterial geringer ausfällt, sodass also dann dieser Tunnel in seinen Dimensionen bleibt, weil das körpereigene Gewebe nicht anfängt, da hineinzuwachsen und das wieder zuzusetzen. Mhm. Und mit diesem Trick, dieser sogenannten Drug-Eluting Stents, gelingt es tatsächlich, dass diese kleinen Platzhalter über eine lange Zeit offen bleiben können, durchaus über Jahre. Mhm. Und das ist natürlich für den Patienten dann ein sehr guter Erfolg, denn dann fließt eben ausreichend Blut wieder durch die Stelle hindurch und auch bei Belastung bekommt das Herz genügend Sauerstoff und es entstehen keine Schmerzen.
Professor Dr. Johannes Albes, Chefarzt der Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie am Immanuel-Klinikum Bernau, Herzzentrum Brandenburg. Gleich mehr zu Eingriffen am Herzen und an den Herzkranzgefäßen hier in Natürlich Gesund auf Radio Paradiso. Radio Paradiso mit der Sendung Natürlich Gesund und unserem heutigen Thema moderne Gefäß- und Herzchirurgie. Damit kennt sich bestens aus Professor Dr. Johannes Albes, Chefarzt der Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie am Immanuel-Klinikum Bernau, Herzzentrum Brandenburg. Sie haben uns eben ja berichtet von ja sozusagen Reparaturen verstopfter oder verengter Gefäße, zum Beispiel durch sogenannte Stents, also Gefäßstützen. Und man kann diese Stents auch öfter setzen, auch mehrere in einer OP?
Also man kann immer wieder einen Stent setzen. Mhm. Es gibt allerdings Situationen, wo das dann nicht mehr sinnvoll ist, wenn man schon sehr viele gesetzt hat und es immer wieder an anderer Stelle sich verengt. Oder aber wenn das Gefäß bereits verschlossen ist und sich auch nicht mit einem feinen Draht kanalisieren lässt, dann kommen wir mit den Bypassbrücken zum Einsatz. Also dann kommen wir mit dem chirurgischen Verfahren zum Einsatz. Mhm. Wenn wir also die Tunnelstelle, die verengte Tunnelstelle mit allen Tricks und Maßnahmen nicht mehr haben, ausreichend weiten können, bauen wir eine Umgehungsstraße. Und das ist die Bypassbrücke. Dann wird also einfach dieses Areal mit einem geeigneten kleinen Blutgefäß umgangen. Mhm. Und das Blut kann wieder frei in den Herzmuskel fließen.
Ist das ein künstliches Produkt oder was ist das, was Sie da einsetzen?
In der Frühzeit hat man körpereigene Produkte benutzt, weil man noch keine geeigneten künstlichen Produkte hat herstellen können. Man hat dann später versucht, künstliche Bypassbrücken zu erzeugen, also kleinkalibrige künstliche Blutgefäße, musste dann aber feststellen, so schön die auch waren, sie halten längst nicht so lange wie eine Bypassbrücke aus körpereigenem Material. Und tatsächlich ist es also so, dass das, was man in der Frühzeit aus der Not herausgenommen hat, auch heute noch nimmt, weil es halt gegenüber künstlichen Materialien, was die Langzeitprognose anbetrifft, die Langzeitoffenheitsrate, deutlich überlegen ist.
Und wo kommt es denn her vom Körper?
Wir nehmen Venen aus dem Bein.
Aha.
Glücklicherweise haben die Beine eine oberflächliche Vene, die vom Kaliber her geeignet ist und die auch von der Wandstärke her geeignet ist und die man relativ gefahrlos entnehmen kann. Andere Venen des Beines übernehmen dann die Aufgabe des Rücktransportes Blutes. Und mit der Vene können wir Bypassbrücken anlegen. Mhm. Noch schöner sind kleine Schlagader, die an der Rückseite der Brustwand liegen.
Mhm.
Und diese kleinen Schlagadern können wir auch als Bypassbrücken verwenden. Und die haben den Vorteil, da sie schon Schlagadern sind, halten sie die höheren Drucke im arteriellen System besser aus als die Venen aus dem Bein, müssen sich also nicht extra anpassen. Und das führt dazu, dass diese kleinen Schlagadern von der Rückseite der Brustwand tatsächlich von der Langzeitprognose her gegenüber den Venen auch nochmal wieder besser sind.
Wir sprechen über moderne Gefäß- und Herzchirurgie mit Professor Dr. Johannes Albes, Chefarzt der Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie am Immanuel-Klinikum Bernau, Herzzentrum Brandenburg. In wenigen Minuten noch mal mehr zur Vorbeugung, zu dem, was wichtig ist, um solche Herzerkrankungen zu vermeiden. Gleich geht's weiter mit der Sendung Natürlich Gesund hier auf Radio Paradiso. Radio Paradiso mit Natürlich Gesund, heute mit Professor Dr. Johannes Albes, Chefarzt der Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie am Immanuel-Klinikum Bernau, Herzzentrum Brandenburg. Und genau das ist auch unser Thema heute. Wie läuft eine solche OP am Herzen ab? Worauf muss sich der Patient einstellen? Das ist ja etwas, das einen auch emotional sehr mitnimmt.
Also bevor wir operieren, denken wir genau darüber nach, was wir tun können, um nicht zu operieren. Der gute Chirurg zeichnet sich dadurch aus, dass er eben halt auch mal nicht operiert.
Mhm.
Und da kommt natürlich dann unser kardiologischer Partner ins Spiel.
Mhm.
Jeder Patient wird individuell betrachtet. Können wir mit Stents arbeiten? Können vielleicht noch ein zweites oder ein drittes oder ein viertes oder sogar ein fünftes Mal mit Stents arbeiten? Oder müssen wir zu irgendeinem Zeitpunkt X dann doch operieren? Und wenn wir operieren müssen, ist das, wie Sie sagen, für den Patienten eine belastende Situation. Wir müssen den Brustkorb eröffnen.
Mhm.
Das Ganze kann nur unter Vollnarkose passieren. Wir wenden die Herz-Lungen-Maschine an. Wir legen das Herz still und wir können dann die Bypassbrücken anlegen. Das alles ist technisch und taktisch gut zu machen und dafür gibt es vieljährige Erfahrung mit Hunderttausenden von Patienten. Aber es bleibt für den Patienten eine Belastung. Und wenn der Patient alt und krank und vielleicht auch schon ein bisschen gebrechlich ist, dann ist die Frühphase nach dieser Operation die Herausforderung auf der Intensivstation, medikamentös, aber auch was die Beatmung anbetrifft, was die Pflege anbetrifft, damit der Patient schnell wieder auf die Beine kommt. Und auch nach der Intensivstation, auf der Normalstation, ist das fortzuführen, den Patienten zu mobilisieren, darauf Acht zu geben, dass nichts Nachteiliges in dieser Phase passiert, um den Behandlungserfolg, der ja über viele Jahre erzielt werden muss, durch eine gute Betreuung in der Frühphase zu gewährleisten.
Mhm. Und was macht es seelisch mit dem Patienten? Kriegen Sie das auch mit? Also ich kriege es aus dem Bekanntenkreis mit, dass es schon verändert, also dieses so nah am Tod gewesen zu sein. Kriegen Sie das auch mit? Können Sie das irgendwie abfangen?
Ja, wir können es abfangen. Also es ist definitiv so, dass für die Patienten eine Herzoperation eine große seelische Herausforderung darstellt. Das ist großer Stress. Für uns ist es tägliche Routine, für den Patienten ist es etwas Lebensbedrohliches, Besonderes.
Mhm.
Und natürlich müssen wir vor der Operation sagen, wir haben viel Routine, das ist ein Eingriff, der viele hunderttausend Mal im Jahr gemacht wird. Wir wissen, wie es geht, wir kennen ihre Risiken. Wir schaffen das schon, denn wir müssen dem Patienten ja auch ein positives Gefühl vermitteln. Wir dürfen ja nicht nur das Negative erzählen, was wir erzählen müssen, sondern wir wollen natürlich auch eine positive Wahrnehmung erzeugen. Das ist sehr wichtig, weil positive Wahrnehmung ist tatsächlich die halbe Miete. ein guter Teil des Behandlungserfolgs ist, dass der Patient positiv denkt und gesund werden will. Aber es bleibt die seelische Herausforderung.
Kommen wir jetzt nochmal wieder ganz an den Anfang. Sie hatten vorhin die Risikofaktoren genannt. Die sind zahlreich und sie sind im Großen und Ganzen wahrscheinlich vielen auch bekannt. Was würden Sie sich denn wünschen? Wie leben denn Menschen, wenn es noch nicht zu spät ist, herzgesund? Was sollte man wirklich machen? Worauf sollte man achten?
Einen ganz wichtigen Risikofaktor habe ich eben noch ausgeklammert, weil ich davon ausgehe, dass wirklich jeder schon weiß, dass dies ein gefährlicher Risikofaktor ist und dass man das tunlichst nicht machen soll. Und jetzt brauchen die Menschen am Radio gar nicht lange zu raten, es ist das Rauchen. Jede einzelne Zigarette ist schädlich, nicht nur fürs Herz, für den ganzen Körper. Und wer raucht, sollte aufhören. Und wer noch nicht angefangen hat, sollte auch nie damit anfangen. Das ist das eine, was der Mensch tun muss, wirklich zwingend tun muss. Diesen schlimmen Risikofaktor von vornherein zu eliminieren.
Klare Worte von Professor Dr. Johannes Albes, Chefarzt der Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie am Immanuel-Klinikum Bernau, Herzzentrum Brandenburg. Mehr zu weiteren Risikofaktoren und wie wir diese recht einfach positiv beeinflussen können, in wenigen Minuten hier bei Radio Paradiso. Radio Paradiso mit Natürlich Gesund. Ich bin Julia Nogli. Mein Gast ist heute Professor Dr. Johannes Albes, Chefarzt der Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie am Immanuel-Klinikum Bernau, Herzzentrum Brandenburg. Es geht um moderne Gefäß- und Herzchirurgie und jetzt auch nochmal darum, wie man eine solche OP vermeiden kann, wie man herzgesund lebt. Sie haben eben schon deutlich das Rauchen angesprochen, unbedingt sein lassen aus Ihrer Sicht. Was ist noch wichtig?
Regelmäßig den Blutdruck zu messen, zum Beispiel beim Hausarzt oder in der Apotheke. Oder vielleicht kauft man sich auch so ein kleines Gerät fürs Handgelenk, was man für einen sehr übersichtlichen Betrag bei einem Internetversender zum Beispiel erwerben kann. Und schaut mal, ob man normale Blutdrucke hat. Und ein normaler Blutdruck ist zum Beispiel ein Blutdruck in Ruhe von 120 zu 80. Und ein auffälliger Blutdruck ist einer von 150 zu 90. Mhm. Und ein gefährlicher Blutdruck ist 180 zu 100. Ja, auch jeder Laie kann das für sich erkennen. Und wenn man dann feststellt, man hat zu hohe Blutdrucke, dann muss man zum Hausarzt gehen und mit entsprechenden Medikamenten diesen Blutdruck senken. Das nächste ist Ernährung. Ich habe ja am Anfang gesagt, ein bisschen moppelig darf man sein, aber eben nicht dick. Und deswegen sollte man sich bei den einschlägigen Einzelhändlern nicht mit Wurst- und Käseprodukten in Kilogramm eindecken, sondern bewusst darauf achten, dass man nicht zu viel isst und dass man auch ausgewogen isst, dass man halt auch mal Gemüse isst oder Früchte oder Vollkornbrot und nicht immer nur auf fettige Wurstwaren zurückgreift. Was dazu aber kommt, ist Bewegung, ausreichende Bewegung. Wir sagen heute, dass 10.000 Schritte am Tag geeignet sind, um wirklich fit zu bleiben und gesund zu bleiben. 10.000 Schritte sind ungefähr 7,5 Kilometer. Das ist nicht wenig, aber in jedem Handy ist heutzutage ein Schrittzähler eingebaut und jeder kann eigentlich am Tage schauen, wie viele Schritte er so schafft. Und wenn es dann am späten Nachmittag erst 6.000 oder 7.000 Schritte sind, dann geht man abends nochmal eine schöne lange Runde spazieren, dann hat man seine 10.000 Schritte. Und es ist tatsächlich erwiesen, dass man mit 10.000 Schritten am Tag seiner Gesundheit wirklich Gutes tut.
Die Hundebesitzer sind im Vorteil.
Absolut. Ich sage allen meinen Patienten, wenn ich über Bewegung rede, ja, was soll ich denn machen, sagt dann der Patient, Herr Doktor, ich komme doch gar nicht richtig raus. Und dann sage ich, haben Sie einen Hund? Nö, dann sage ich, schaffen Sie sich einen an. Der zwingt Sie, zweimal am Tag mindestens eine Stunde stramm spazieren zu gehen. Da haben Sie fast schon Ihre 10.000 Schritte. Mhm.
Ja, Sie haben jetzt eben die Dinge gesagt, die man tun kann, um möglichst, dass es möglichst gar nicht dahin kommt, dass Gefäße verkalken und eine Operation notwendig wird. Wenn es dann aber doch so ist, und das haben Sie ja vorhin eigentlich schon toll dargestellt, dann glaube ich, muss man nicht unbedingt Angst haben vor einem solchen Eingriff, oder?
Nein, Angst muss man nicht haben. Wir wissen aber alle, Angst kann man nicht wegzaubern. Jeder Mensch hat vor bestimmten Dingen Angst. Die Angst darf einen aber nicht lähmen. Das ist das Entscheidende. Man muss sich der Angst stellen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man, wenn man den Eindruck hat, eine Erkrankung zu haben, sich nicht versteckt oder sie wegdrängt, sondern dass man sich dem stellt und sagt, da könnte was faul sein, ich gehe mal lieber zum Arzt und lasse es untersuchen. Und wenn der Arzt dann sagt, oh ja, das könnte sich hier etwas um etwas handeln, was am Herzen ein Problem darstellt, dann geht man zum Spezialisten. Und wenn der dann sagt, ich weise Sie mal lieber ins Krankenhaus ein, dann muss man sich dem stellen und sich dem nicht entziehen. Und dann sind wir als Fachleute natürlich aufgerufen, den Patienten dahin durchzugeleiten. Und das schaffen wir auch.
Man kann ja auch im Grunde dankbar sein, was möglich ist inzwischen, ne? Und das ist ja lebensrettend, was Sie da machen.
Was wir heute können, konnte man vor 20, 30 Jahren noch nicht. Was man in 20, 30 Jahren kann, können wir heute noch nicht. Wir können froh sein, dass die Medizin sich so rapide und so gut weiterentwickelt hat und dass wir mittlerweile Menschen helfen können, die vor 20, 30 Jahren dem Tode geweiht waren. Denen können wir ein ganz normales Leben wieder schenken mit guter Lebensqualität.
Das lassen wir mal so stehen. Vielen herzlichen Dank, Professor Albes. Die Sendung zum Nachhören finden Sie hier auf paradiso.de. Einen angenehmen Abend mit Radio Paradiso.